Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über das Thema: Ist ein Paradies auf Erden möglich? Heaven on Earth. Seit langem beschäftige ich mich schon damit, gegebenenfalls ein Buch zu schreiben, so mit dem Titel Win-Win Society. Wie ein Paradies auf Erden möglich ist. Nun, ich sage ja oft genug, wir leben auf der dualen Ebene und wo es ein Gut gibt, muss es auch ein Böse geben, wo es ein Oben, muss es ein Unten geben und tja, ist Win-Win alleine möglich oder muss es immer Win-Lose geben? Nun, auf einer gewissen Ebene wird es immer die Polarität geben, aber die Bedeutung und die Qualitäten können sehr, sehr unterschiedlich sein. Armut, was bedeutet das, wenn wir über den Planeten gehen? Dann sehen wir, dass Armut sehr unterschiedliche Stadien haben kann. Man kann verhungern oder man kann auch in einem Wohlstandsstaat leben wie in Deutschland und Armut bedeutet, dass man fließend Wasser zu Hause hat, eine Toilette und einen nicht pfändbaren Farbfernseher. Wir werden um die Armut an sich nicht herumkommen. Es wird immer Reichere geben und es wird vielleicht auch immer wieder Ärmere geben. Aber was wir tun können, ist das gesamte Niveau anzuheben, also die klassische 20-80-Regel immer wieder auf ein höheres Niveau bringen. Und Win-Win im Sinne meiner Beratungsgesellschaft, im Sinne meiner Arbeit, unserer internen Sprache hier, da geht es nicht in erster Linie darum, zu ignorieren, dass wir zur Natur gehören, dass in der Natur auch Sterben drin vorkommt, dass Fortschritt auch immer bedeutet, dass etwas zurückbleibt, etwas aufgeben muss, dass die Tiere ihr Fell ändern, dass, wie gesagt, wir Weiterentwicklungen machen und Dinge aussterben oder auch wir selbst eines Tages diesen Planeten oder zumindest unsere Form verlassen werden. Ist das dann Win-Win? Gibt es das dann überhaupt? Ich denke schon. Und selbst wenn wir nur simpel die Dualität annehmen von Böse und Gut, auf welche Seite soll ich mich dann schlagen? Soll ich mich auf die böse Seite schlagen? Nur weil das Böse nicht zu vermeiden ist? Nein, ich glaube schon, dass wir eine ganze Menge tun können, um immer wieder auf einen nächsten Level einer Lebensqualität zu kommen. Und das ist es eigentlich, was Win-Win ist. Win-Win ist nicht nur eine reine horizontale Geschichte. Tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Wenn wir einen Gewinn machen, müssen wir ihn teilen oder sowas. Sondern nein, es geht vielmehr darum, immer besser zu verstehen, was wir eigentlich wirklich, wirklich wollen. Und dann, da greift dann wieder die Polarität, wenn wir jetzt vor einer Aufgabe stehen, da sind zwei, bleiben wir bei dem einfachen Fall, zwei Menschen, die wollen irgendetwas, zum Beispiel etwas Unterschiedliches, gibt es dann eine Lösung. Und sie muss es geben auf der dualen Ebene. Ob wir es schon können, ob wir es schon sehen, ist eine andere Frage. Also das klassische Beispiel, da stammt von Stephen Covey. Er hat das Beispiel, in einem Zimmer arbeiten zwei Menschen und einer macht das Fenster auf. In einer Weile macht der andere es zu und dann so geht das mal hin und her. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Nun, sinnvollerweise für dieses Beispiel kommunizieren sie nicht richtig. Also, was wäre der klassische Ansatz von Kompromiss? By the way, Kompromiss ist für mich lose-lose und wir werden gleich sehen, wieso. Kompromiss bedeutet dann, okay, Viertelstunde auf, Viertelstunde zu, Viertelstunde auf, Viertelstunde zu. Wenn man aber genauer hinterfragt, warum derjenige, der das Fenster aufhaben möchte, es wirklich aufhaben will und warum der es schließt, es schließen will, dann kommen wir möglicherweise zu dem Ergebnis, der es aufhaben will: Ich suche frische Luft. Der es zuhaben will: Mir ist kalt, ich brauche Wärme. Nun, wenn wir dieses wissen, dann können wir uns eine andere Aufgabe stellen, nämlich: Wie kreieren wir Wärme mit frischer Luft? Oder wie kreieren wir frische Luft? Und der Kollege hat es trotzdem warm. Und dann wissen wir, bei dieser Aufgabenstellung muss es eine Lösung geben. Sehr oft wird auch das Orangenbeispiel genommen. Zwei Kinder streiten sich um eine Orange. Mami kommt und findet das gar nicht gut, dass die Geschwister sich um die Orange streiten und sagt, bei uns in der Familie streitet man sich, hier teilt man fair. Sie geht in die Küche, holt ein Messer und schneidet die Orange in zwei Hälften und jeder kriegt eine Hälfte. Tja, ist das fair? Na, das war zumindest entsprechend dem Glaubenssatz, dem Paradigma oder auch dem inneren Stress, den die Mutter hatte. Schnell gelöst. Kompromiss, lose-lose. Beide haben verloren. Nicht, weil sie das Ganze wollten, sondern wenn wir sie gefragt hätten, was möchtest du denn, warum kämpfst du gerade um die Orange, hätte das Mädchen gesagt, ich möchte gerne die Schale haben, ich möchte eine Figur daraus basteln. Der Junge gefragt hat, ich möchte Saft. So, wenn wir das wissen, Win-Win wäre, darum geht's, du möchtest die Schale, die kannst du haben, lass mich vorher den Saft pressen oder mach die Schale ab und ich presse dann den Saft. Das wäre Win-Win. So gehen wir nicht darauf ein, was sie wirklich, wirklich wollen, teilen die Hälfte und haben Lose-Lose. Die Mehrzahl der Menschen lebt so. Vielen klassischen Beziehungen ist es so, keiner mag den Müll rausbringen, also du einen Tag, ich den anderen Tag, du einen Tag, ich den anderen Tag. Aber wenn es keiner will, dann sollte man da vielleicht eine andere Lösung finden, dass es keiner machen muss. Und sei es, dass man jemanden anstellt zum Müll raustragen. Wirklich für das zu gehen, was wir wollen. Also, immer wieder kommt es darauf an, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antwort des Ausgangs. Aber es geht eben auch wieder darum, inneren Freiraum zu haben. Denn die Mutter hier in dem Beispiel hatte nur inneren Stress und hat erst mal reagiert. Sie hat es nicht aushalten können und es dann gleich gemacht. Die beiden Fensteröffner-Schließer haben ihren inneren Stress aber nicht kommuniziert und sich nicht die Mühe gemacht, rauszufinden, worum es geht. Also, level up your mind. Es geht darum, immer auf eine andere Ebene gehen zu können, auf einen anderen Level zu gehen. Und in dieser Hinsicht müssen wir wirklich unseren Geist, unsere Gedanken kontrollieren. Und wenn wir das machen, in dem Fensterbeispiel und in dem Orangenbeispiel, dann könnten sich alle wohlfühlen. Kommen wir dann nicht mit diesem Gedanken schon etwas näher an das, was wir vielleicht Paradies auf Erden nennen können? Also, es geht darum, über die Gedankenkontrolle auch eine emotionale Kontrolle, eine Kontrolle über die Emotionen zu haben. Hier ein heißer Tipp. Wir nutzen oft den Erkenntnisbogen. Das ist ein Blatt, man braucht eigentlich nur die drei Überschriften, mit dem man rausfinden kann, wie hängt mein Gedanke, meine Emotion und meine Handlung zusammen. Wir nutzen diesen Bogen in Coachings oder auch in Workshops, wenn jemand so erstmalig sich mit dieser Thematik beschäftigt. Heutzutage mit dem iPhone ist es ja einfach, ab und an erstmal klingeln zu lassen, eine Erinnerung zu haben zu unterschiedlichen Zeiten. Und dann gilt es, sich den Erkenntnisbogen vorzunehmen. Und das geht ganz schnell. Und drei Spalten bzw. drei Gedanken zu haben, um zu beobachten. Der erste ist, was denke ich gerade? Sich das zu notieren. Der zweite Punkt ist, wie fühle ich gerade? Was fühle ich gerade? Der dritte Punkt, wie handle ich gerade? Und wenn man das eine Weile gemacht hat und immer wieder aufschreibt, in dem Moment, was denke ich gerade? Wie fühle ich? Wie handle ich? Und das öfter macht, dann sieht man, dass es immer eine Verbindung gibt. Man kann, simpel gesagt, sich nicht beschissen fühlen, ohne etwas Beschissenes zu denken. Man kann sich nicht super gut fühlen, ohne einen super guten Gedanken zu haben. Und die Handlungen sind entsprechend. Bin ich deprimiert? Wie handle ich dann? Bin ich euphorisch? Wie handle ich dann? Und wenn ich das erkenne, dass diese drei Einheiten, Denken, Fühlen, Handeln, immer im Einklang sind, dann kann ich ansetzen. Ganz einfach, indem ich meine Gedanken ändere, indem ich weiß, wie ich mich fühlen will und indem ich weiß, wie ich handeln will. Wenn ich weiß, wie ich handeln will, muss ich meine Emotionen und meine Denke dementsprechend anpassen. Wenn ich mich einfach anders fühlen will, muss ich mich nur auf andere Gedanken konzentrieren. Und es gibt ja diesen Zusammenhang. Also ich kann keine wirklich super positiven Gedanken für mich haben und mich schlecht fühlen. Und wenn das geschnallt ist, dann gehen wir zu einem anderen Bogen. Wir nennen ihn den Fokusbogen. Wie will ich denken? Was will ich denken? Wie will ich fühlen? Was will ich fühlen? Wie will ich handeln? Und das kann ich mir bewusst machen, bewusst niederschreiben, bewusst entscheiden. So will ich es. Und natürlich, wir sind alle noch Menschen, noch wie die Rakete zum Mond, oft ab vom Kurs. Aber mit dem Fokusbogen, wenn ich mir ihn wieder regelmäßig anschaue, ich kann genauso das Telefon klingeln lassen, wenn ich mir das Telefon dann als Erinnerung nehme, auf den Bogen zu schauen. Oh, denke ich, wie ich denken will? Fühle ich, wie ich fühlen will? Handle ich, wie ich handeln will? Ein ganz einfacher Bogen. Und dann, wenn jemand so denkt, wie er denken will, so fühlt, wie er fühlen will, so handelt, wie er handeln will, könnten wir zumindest schon mal sagen, das fühlt sich paradiesisch an. Dann fühlt sich ein Mensch wie im Paradies. Und wenn wir es zur Kultur machen, in dieser Win-Win-Vertikal-Denke auch, miteinander umzugehen, wenn jeder für sich selber klar ist, was möchte ich denken, wie möchte ich mich fühlen und wie will ich handeln und das gut kommunizieren kann, dann halte ich ein Paradies für möglich. Zumindest paradiesische Zustände. Und das Wort Paradies kommt wohl von den paradiesischen Gärten, die man in Gegenden hatte, wo es eigentlich nicht zu erwarten gab, dass man einen schönen Garten hat. Und das bedeutet, es ist ein großer Unterschied zwischen Schlaraffenland und Paradies. Schlaraffenland muss ich nichts tun, da liege ich unterm Baum, bin fett und warte, dass ich gefüttert werde. Eine vielleicht opulente Form der Opferhaltung. Paradies bedeutet, etwas dafür zu tun. So, nun, die wir in der sogenannten christlichen Welt, westlichen Welt aufgewachsen sind, wir kennen diese Story von Adam und Eva, vertrieben aus dem Paradies. Drama oder Chance. Vertreibung aus dem Paradies bedeutet, es existiert. Wir sind nun gerade nicht drin. Man kann ja nicht aus irgendwas vertrieben werden, was nicht existiert. Also das Paradies muss in diesem Sinne existieren. Nur warum richten wir uns dann darauf ein, außerhalb des Paradieses zu kämpfen und die Köpfe einzuschlagen, zu fighten, das Leben zu vergessen und schon gar nicht uns darüber genügend Gedanken zu machen, wie finden wir den Weg zurück zum Paradies? Wie kommen wir denn da wieder rein? Auch mit viel materiellem Reichtum außerhalb des Paradieses bist du halt außerhalb des Paradieses. Und außerhalb des Paradieses besser gestellt zu sein als viele andere, das kann hinderlich sein, zurückzufinden, weil sie sagen, ah, mir geht's ja hier viel besser. Aber es geht dir nicht paradiesisch gut. Heißt das, dass Armut besser ist? Nein, Armut allein macht's doch nicht. Armut führt ja allzu oft auch weg vom Paradies, indem wir Armut nutzen, eben zu Mangeldenken, zu Angstempfindungen, zu Verurteilungen, Neid und sicher auch dem Wunsch nach mehr Materie außerhalb des Paradieses. Also erstmal, da ist schon mal eine tolle Botschaft, arm oder reich hat nichts damit zu tun, ob ich ins Paradies komme. Also ich kann ruhig reich sein und ins Paradies kommen. Wenn der Weg zurück aber nicht von Armut bzw. Wohlstand abhängt, wovon dann? Ich meine von unserem Bewusstseinslevel. Wir brauchen also einen Richtungswechsel, eine Entscheidung, aus der Angst rauszugehen und dafür in Liebe und zunächst mal auch in Selbstliebe und mit Liebe die eigentliche Aufgabe anzunehmen, unseren eigenen Purpose anzunehmen und zu leben. Und wenn ich meinem Purpose lebe, dann gebe ich. Denn wo die Gabe ist auch die Aufgabe. Und dann macht das Leben Freude. Und nochmal eins, es wird so oft gesagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher da in den Himmel kommt oder da durchgeht. Also man will sagen, der Reiche geht nicht auch nicht durch das Nadelöhr. Nun gehen wir mal 2000 Jahre zurück, als dieses eben gesagt wurde oder man denkt, es wurde gesagt, who has proof, wer weiß es ganz genau. Da gab es diese klassischen Nadeln, die wir uns beim Nadelöhr vorstellen, ja in der Form so exakt noch nicht. Es soll, gibt nicht 100% Beweis, aber es soll eigentlich ein Tor gewesen sein, eine kleine Pforte Jerusalem, und da hätte ein Kamel nur auf Knien bestenfalls durchgehen können. Und ein Reicher hätte sich auch bücken müssen, um da durchzugehen. Und diese arroganten Reichen gingen natürlich aufrecht und wollten sich nicht bücken, also gingen sie nicht da durch. Und daher kommt dieser Spruch, dass wohl eher ein Kamel da durchgeht als ein Reicher. Aber eher da durchgeht, heißt auch, dass es geht, dass es nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit ist und dass es die Möglichkeit eben doch gibt. Und dann können wir uns doch mal darauf besinnen, uns auf die Möglichkeiten zu besinnen und nicht einfach, was die Masse tut. Und ich sagte, ein wichtiger Punkt, ins Paradies zu kommen, ist, sich selbst zu lieben, das Leben zu lieben, die Natur zu lieben, den Tag zu lieben, sich riesig freuen, am Leben zu sein. Und dazu möchte ich ein Gedicht noch verlesen. Shivan, ein Clown, der mich zweimal bei einem Inspiration Day unterstützt hat, 2006 in Baden-Baden und 2011 in Zürich. Und 2011 bekam er auch einen Inspiration Award. Und hier sein Gedicht. Ob du es glaubst oder nicht, mein Nein ist nicht für dich. Mein Nein, das ist für mich. Sag ich Nein zu dir, sag ich Ja zu mir. Sag ich Ja zu mir, kommt mein Licht zu dir. Sagst du Nein zu mir, sagst du Ja zu dir. Und sagst du Ja zu dir, kommt dein Licht zu mir. Sagst du Ja zu dir und sag ich Ja zu mir, dann feiern wir, dann leben wir. Und ich ergänze wie im Paradies.